Ja, könnt ihr mich hören? Super. Ja, zuallererst, Helma, möchte ich dich mal begrüßen. Ich habe gesehen, du bist dabei. Schön, dass du vom Krankenhaus aus dabei sein kannst. Das ist echt klasse. Das wäre ja sonst nicht möglich. Und ja, wir haben, ich weiß nicht, ob du in der ersten Stunde dabei bist, warst. Wir haben für dich gebetet und werden das auch weiterhin tun. Ja. Das Thema von heute kleiner Scherz. Der Scherz geht ganz besonders an Bernd und Karl. Die wissen warum. Keine Sorge, ich predige heute nicht über die Wounded Globe. Übrigens, an der Stelle eine kurze Info, dass der vierte und versprochen letzte Teil ist heute Morgen online gegangen. Vielen Dank an Lennart und Phil, die das bearbeitet haben. Ja, ich würde mich freuen, wenn das einige teilen, wenn ihr die Botschaft eben auch ja, gut findet. Nee, heute, das Thema von heute, dazu, ja, dazu hat mich eigentlich die Annette inspiriert. Ja, die wird auch gleich noch merken, wahrscheinlich wodurch. Die hat jetzt wahrscheinlich gar keine Ahnung, warum. Aber so ist das schon mal, ja. Kleinigkeiten, so im Miteinander, ja, die ergeben schon mal, dass da irgendwas bei rauskommt. Ich bete einfach dafür, dass wirklich Gott seinen Geist da reinlegt und dass es ein Gewinn wird für mich und für euch. Es geht heute um einen Bibeltext aus Matthäus. Moment, ich glaube, ich muss meinen Bildschirm nochmal neu teilen. Einen ziemlich bekannten Bibeltext. Und den habe ich als Kurzfilm, kriegen wir den jetzt vorgelesen. Ich hoffe, das klappt. Ihr seht und hört jetzt alles.
Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf: Kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus zwei anderen Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte Jesus auf, ihm nachzufolgen. Ohne zu zögern verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus.
Ja, diese Bibelverse, ich hoffe, ihr konntet das alles jetzt gut sehen und verstehen. Diese Bibelverse aus Matthäus 4 oder sie stehen auch in Markus 1, die sind uns ja eigentlich ziemlich vertraut. Und die Begebenheit, die gehört ja zu den Stellen, die in mehreren Evangelien erzählt werden. Und in Matthäus und Markus, sind es sogar fast auch die gleichen Worte. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was ihr jetzt dabei gedacht habt oder welcher Gedanke euch so spontan kommt, wenn ihr diese Stellen so hört oder vielleicht auch eben in dem Film so das habt, euch so da reinversetzt habt. Bei mir sind das im Wesentlichen zwei Gedanken, die mir kommen. Und ich würde jetzt einfach gerne mal wissen, wie geht das euch? Was für Gedanken habt ihr spontan gehabt? Ihr könnt das jetzt einfach mal sagen, euch laut schalten oder das in den Chat reinschreiben. Ja, wo Jesus die vier Jünger auffordert, mit ihm zu kommen. Würde mich mal interessieren, ob ihr die gleichen habt.
Ja, also ich finde, seinen Beruf aufzugeben, seine Familie aufzugeben, alles hinten anzulassen, um Jesus Christus nachzufolgen, ist schon ein starkes Stück. Und ich kenne fast kaum einen in unserer Zeit, der das wirklich so genauso gemacht hat. Deswegen ist das irgendwo auch beispielgebend für uns.
Ja. Ja. Ja, das ist der eine Gedanke. Die Annette schreibt, warum sind Sie mitgegangen? Was war Ihnen sofort wichtiger als Ihr vertrautes Leben? Was muss Jesus für eine Ausstrahlung gehabt haben? Wie haben die Zurückgebliebenen reagiert? Ja, also bei mir sind das die folgenden Gedanken gewesen und das spiegelt sich eigentlich auch schon in euren Antworten wieder. Der erste, ja krass, was die machen. Jesus kommt vorbei, sagt zu ihnen, komm mit mir. Und sie lassen alles stehen und liegen, so mitten in der Arbeit und machen das, ja. Und das, Moment, Folie.
Als Jesus.
Ja, das ist der erste Gedanke. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und der zweite Gedanke, das ist der in dem Vers, sofort ließen sie ihr das Boot und ihren Vater zurück. Ja, was ist mit dem Vater? Das hat mich immer so angesprochen. Ja, oder mit den Vätern. Das fühlt sich doch irgendwie falsch an, dass sie ihren Vater im Stich lassen und weggehen. Und da geht es ja nicht um irgendeinen Nachmittagsausflug. Und über diese beiden Gedanken möchte ich jetzt gerne heute sprechen und versuchen, ein paar Anregungen für uns davon abzuleiten. Der erste Gedanke ist der, ja, dass die Jünger Jesus folgen, ohne lange zu fackeln. Das ist das, was uns wahrscheinlich auch als erstes anspringt bei diesem Bibeltext. Und vielleicht liegt da drin auch die wichtigste Botschaft, nämlich Jesus an die erste Stelle zu setzen und ihm kompromisslos zu folgen. Wir können uns ja mal die Jünger angucken, was das für Leute waren. Diese ersten Jünger, das waren Männer, es waren Fischer im Familienbetrieb. Sie wohnten am See Genezareth im Fischerdorf Kapernaum. Der Petrus und der Andreas, die stammten von Bethsaida, das ist ein paar Kilometer weiter, auch am See Genezareth. Der Petrus, der war verheiratet und wohnte mit seiner Frau in einem Haus und bei ihnen wohnte auch noch seine Schwiegermutter. Ist jetzt nicht für jeden was, Schwiegermutter im Haus zu haben. Ich persönlich habe eine total Liebe und fände das sogar gut. Aber ja, und sein Bruder Andreas wohnte da. In Markus 1, Vers 29 können wir das nachlesen und da steht: Nachdem Jesus die Synagoge verlassen hatte, ging er mit Jakobus und Johannes in Simons Haus, in dem auch Andreas wohnte. Dort erfuhr Jesus, dass Simon Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett lag. Ja, keine Ahnung, wo die beiden Brüder Johannes und Jakobus wohnten. Vielleicht wohnten die noch mit ihren Eltern in einem Haus oder mit anderen Verwandten zusammen oder in einem eigenen. Spielt ja auch eigentlich keine Rolle. Aber irgendwie hat man so den Eindruck, dass die stehen so mitten im Leben. Die haben ein ordentliches Dach über dem Kopf, leben in einem ganz netten Fischerdorf. Die haben so ihr Auskommen durch den kleinen Familienbetrieb. Das läuft irgendwie. Die kommen ganz gut klar. Der Petrus hat eine nette Frau bestimmt. Von Kindern ist da jetzt nicht die Rede, aber vielleicht kommt ja auch bald Nachwuchs. Schwiegermutter wohnt im Haus. Die Arbeit ist zwar nicht leicht, aber es läuft irgendwie. Und die konkrete Situation ist, dass sie sind beschäftigt. Sie sind beschäftigt wie jeden Tag im Tagesgeschäft und da kommt Jesus. Man würde ja eigentlich denken, so ihre Zukunft, ihr Beruf, so der weitere Weg, der wäre doch eigentlich schon klar und so vorgezeichnet. Und dann kommt Jesus und sagt, kommt mit. Sie waren ja eigentlich mit was Sinnvollem beschäftigt und hatten ja eigentlich in dem Moment gar keine Zeit. Aber was machen sie? Sie gehen mit. Und ich glaube, ihnen war dabei schon klar, dass das jetzt nicht eine Einladung zu einem Tagesausflug war, sondern irgendwas Längerfristiges, irgendwas Entscheidendes. Ja, und das ist die Frage, wie gehen wir mit so Situationen um? Ich weiß nicht, standest du schon mal vor einer Entscheidung, wo du wusstest, jetzt muss ich gerade was entscheiden, was so eine Weiche, so für das weitere Leben oder zumindest für die nächste Zeit so stellt? So ein Start ins Berufsleben oder in ein Studium könnte zum Beispiel ja so eine Situation sein. So bis zum Ende der Schulzeit, da läuft vielleicht alles eher noch so in so vorgegebenen Bahnen. So beim Wechsel von der Grundschule in eine weitere Schule, da kann es sein, dass es auch nicht klar ist, ob jetzt Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder Sekundarschule, was auch immer. Bei uns war das zum Beispiel mit Ole im letzten Monat so ein Thema, in den letzten Monaten Realschule oder Gymnasium. Vielleicht stellt sich auch für manche die Frage, ob eine christliche Schule oder eine andere. Und da werden die Kinder natürlich auch schon mit einbezogen. Ja? Geht ja um sie. Aber dann beim nächsten Schritt, da sind dann plötzlich wirklich so die ersten richtigen eigenen Entscheidungen auch gefragt. Die Eltern, die beraten zwar, aber vielleicht merkst du als Jugendlicher plötzlich, jetzt musst du was entscheiden und das wird irgendwie Einfluss auf dein weiteres Leben haben. Haben wir jetzt gerade mit Noah, ja, Abi machen an der christlichen Schule hier in Gummersbach oder wechseln nach Köln auf eine Förderschule für Menschen mit Handicap und damit verbunden 5 Tage Internat. Ich weiß nicht, ob sonst jetzt noch gerade jemand da ist, der in irgendeiner ähnlichen Situation ist, ja. Vielleicht fühlst du dich da auch ein bisschen überfordert oder auch bei der Berufswahl. Oft weiß man ja zu dem Zeitpunkt, wo man sich bewerben soll, noch gar nicht, was man eigentlich werden möchte. Das ist schon eine spannende Phase. Wenn du in so einer Situation gerade bist, dann möchte ich einfach beruhigend sagen, was das angeht, da gibt es jetzt nicht nur ein richtig und ein falsch. Das ist eine etwas andere Situation als bei den Jüngern jetzt. Ja, das ist nicht so, dass es nur den einen Beruf geben wird, in dem du aufgehen wirst, in dem du Erfolg haben kannst und alles andere wird daneben gehen. Leider kriegen die wenigsten einen Zettel vom Himmel gereicht, wo draufsteht, mach das oder das. Aber wenn du dafür betest und damit rechnest, dass Gott dich leiten wird, ob das ein Bibelvers ist oder durch den Rat von anderen Menschen, Menschen, denen du vertraust, ja auch beim Rausfinden deiner Stärken, deiner Wünsche, dann stress dich damit nicht zu sehr. Und ich wünsche dir, dass du einen Frieden bekommst über irgendeinen Weg und auch eine Leidenschaft dafür bekommst. Und dann solltest du einfach erstmal in diese Richtung gehen. Die Jünger, die haben auch zuerst ihre Ausbildung als Fischer gemacht, haben Beruf gelernt. Und das war auch richtig so. Nur sei sensibel für Gottes Führung. Wenn er dir was Bestimmtes klar machen möchte, dann wirst du das auch erfahren. Ich weiß, als ich in dem Alter war und vor der Berufswahl stand oder vor der Wahl, welche Ausbildung mache ich, da hat mir meine Mutter mal einen Vers auf eine Karte geschrieben. Moment. Aus Sprüche 3, Vers 5 und 6. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Ja, das soll heißen, wenn du gebetet hast, höre nicht nur auf deinen Verstand, den sollst du natürlich nicht ausschalten, sondern auch auf dein Herz. Und eine gute Voraussetzung, gut und erfolgreich zu werden in irgendeinem Beruf, ist, dass man auch eine Leidenschaft dafür entwickelt. Beruf, das steckt ja auch in dem Wort Berufung. Finde das raus, nimm dir die Zeit dafür, auch wenn du dafür ein paar Schleifen machst. Wir leben ja hier in glücklicherweise in einem Wohlstand, dass die Familie normalerweise nicht darauf angewiesen ist, dass du sofort Geld verdienst und damit die Familie leben kann. Lass dich einfach dabei leiten. Hier bei den Jüngern, da geht es ja darum, Jesus nachzufolgen und das andere hinten anzustellen. Eigentlich geht es da auch um deren Berufswahl. Man bekommt ja eine Ahnung, dass ihr bisheriger Beruf vielleicht gar nicht ihrer eigentlichen Berufung entspricht. Und Jesus wusste das. Der normale Lauf des Lebens ist ja erstmal ja, seine Zukunft so zu planen, mit dem, was nahe liegt, zu studieren, Beruf zu lernen, Geld zu verdienen, vielleicht eine Familie zu gründen und so weiter und so weiter. Ja, sprich, sich im Wesentlichen um sich, um seine Familie, um seine Zukunft und um das Naheliegende zu kümmern. Weil das ja zunächst auch mal gut ist und die meisten noch so machen. Aber was ist, wenn plötzlich Jesus da steht und ja einen anderen Plan vorschlägt, als so die Bahn, in der du dich gerade bewegst? Er wird vermutlich nicht so leibhaftig vor dir stehen wie bei den Jüngern, aber auch so, dass du merkst, da steht plötzlich, du stehst plötzlich vor einer Wahl, du musst was entscheiden. Vielleicht fragst du dich auch, weil dir das so klar nicht ist, kommt das jetzt auch überhaupt von Gott? Ist das Jesus, der da steht? Also ich bin überzeugt, dass wenn Jesus das ist, dann wird er dich das merken lassen. Und ja, wenn es was Gutes ist, wo du vielleicht nicht sicher bist, ja, wo aber Mut gefragt ist, dann bete doch darüber. Bete um Klarheit, sei mutig und probier was aus. Ja, vielleicht ist das was, wo du merkst, da geht es nicht um mich, sondern darum, dass ich mich irgendwie einbringe für andere, für Gott. Vielleicht irgendwas Kleines. Mitarbeit im Kinderstundenteam, beim Verteilen von irgendwelchen Kalendern oder beim Planen von irgendeinem Weihnachtsgottesdienst oder irgendwas. Oder jemanden zu besuchen, praktische Hilfe anzubieten, jemanden, dem es gerade nicht gut geht. Oder ein FSJ bei einer Hilfsorganisation. Das ist dann, ja, wie gehst du mit sowas um? Die Frage ist, ob Voraussetzungen bei uns oder bei dir dafür vorhanden sind, wenn sowas bei dir ankommt. Die Voraussetzung, dass du Jesus erlaubst, auf dein Leben Einfluss zu nehmen. Oder ob dein Empfangsteil, ja, ob dein Empfangsteil irgendwie auf Empfang geschaltet ist. Das kann und das muss übrigens auch bedeuten, Klarheit zu haben, irgendwas nicht zu machen, ja, was vielleicht äußerlich gesehen gut und löblich wäre. Auch das kann das bedeuten. Bei den Jüngern hatte man den Eindruck, dass die Voraussetzungen da waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sonst so schnell zu einer Entscheidung in der Lage gewesen wären. In Johannes 1, ab Vers 35, da ist die Begebenheit ein bisschen anders beschrieben. Da steht, dass Andreas Jesus zuerst begegnet ist und dass er dann kurz darauf seinem Bruder erzählt hat, das steht in Vers 41, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Mir kommt das so vor, als dass sie mit Gott unterwegs waren, dass sie sein Wort ernst nahmen und ja, dass sie so für die Ankunft des Messias, dass das für sie nicht irgendeine ferne Zukunftsmusik war, sondern dass sie darauf wirklich warteten. Man liest ja auch im Markus, dass sie aus der Synagoge kamen. Ja, es waren Juden, die ihren Glauben und die Schriften ernst nahmen und die damit rechneten, dass dieser Gott, dass der wirklich lebendig ist und dass er was mit ihnen und ihrem Leben zu tun hat, dass Prophetien eintreffen werden und dass es sich nicht jetzt um irgendeine Tradition oder um geduldiges Papier handelt. Nach dem Bericht in Johannes waren Petrus und Andreas vorher auch mit Johannes dem Täufer unterwegs gewesen. Und der hatte ihnen den Messias auch ja angekündigt. Ja, das war für sie real. Sie waren da in Erwartung, dass bald alte Prophezeiungen eintreten und dass sie Zeitzeugen werden, wenn Geschichte geschrieben wird, wenn der Retter kommt. Dass sie dabei selber eine entscheidende Rolle spielen, das war ihnen wahrscheinlich noch nicht klar. Aber vielleicht wurde ihnen das schlagartig bewusst, als Jesus vor ihnen stand und sie zu dem Abenteuer eingeladen hat. Und ohne, dass sie vielleicht ja wussten, was da gerade genau auf sie zukommt, ja, auf was sie sich da einlassen. Jesus hat ihnen jetzt da keine Agenda vorgelegt für die nächsten 3 Jahre, ja, über die Ausbildung zum Jünger. Er sagte auch nicht, wovon sie oder ihre Familien jetzt leben sollten. Aber ich glaube, sie wussten genau, wenn sie sich jetzt aus Bequemlichkeit zur Seite wegducken und die Situation irgendwie still aushalten, bis sie vorbei ist, dann würden sie was Entscheidendes verpassen. Und ja, als ich so darüber nachgedacht habe, das hat mich an eine Geschichte erinnert, an die Geschichte von dem kleinen Hobbit, von dem Frodo Beutlin in Der Herr der Ringe. Der Klaus grinst. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, mal ein kleiner Schwenk. Also wer jetzt nur die Filme kennt oder Ausschnitte davon, dann packt ihr euch wahrscheinlich nachvollziehbar an den Kopf, wie kann man sowas nur gucken, so ein Mist. Würde ich auch so denken, aber wenn man, so wie ich, die Bücher gelesen hat, die deutlich ausführlicher auch, ja, einfach viele Wahrheiten und Weisheiten und Parallelen auch zu Wahrheiten der Bibel, so dem Kampf zwischen Gut und Böse, erzählen, also ich kann mich dafür begeistern, ja. Und irgendwie gehen dann am Ende auch die Filme. Obwohl da von der eigentlichen Story viel zu vieles verloren geht. Ja. Also ganz kurz, dieser Frodo Beutlin, das ist so eine unscheinbare Hauptfigur. Das ist ein kleiner Mann aus der gemütlichen, heilen Welt. Der wird auf einmal mit einer großen Aufgabe betraut. Und diese Aufgabe, die ist ganz schön schwer für ihn. Die ist für ihn alleine sowieso viel zu schwer. Er soll diesen Ring der Macht durch viele Gefahren und böse Mächte hindurch zu diesem Berg, zu dem Berg Orodrin bringen. Und damit soll er einen entscheidenden Beitrag leisten. Er soll seine Heimat, das Auenland und ganz Mittelerde retten. Natürlich mit der Hilfe seiner Gefährten und vor allen Dingen mit der Hilfe von Gandalf, einer höheren Macht, und auch von anderen Helfern, von denen einige teilweise total unentdeckt im Hintergrund ihren Beitrag dazugeben. Aber dieser Frodo, der hat einen ganz wichtigen Part. Dazu ist er quasi berufen. Und das muss er freiwillig tun. Und das kann nur er tun, kein anderer. Und er kann entscheiden, ob er das tun will oder ob er sich in seine noch heile Welt zurückziehen will und wegduckt. Keiner zwingt ihn. Er sagt dann an einer Stelle in dem ersten Buch: Was für ein Ring, wie in aller Welt ist der Ring bloß an mich gekommen. Ihm wird bewusst, dass das wohl so eine übernatürliche Berufung ist, und er fasst Mut und dann geht er. Und er geht in ein unvergessliches Abenteuer, von dem ganz Mittelerde lange zu erzählen hat. Er wird zu einem Held. Und ich finde auch, die Jünger, die sind ja zu solchen Helden geworden. Ja? Sie haben nicht den bequemen Weg gewählt, sondern sie sind der Stimme von Jesus gefolgt und sind ins Ungewisse gefolgt. Sie haben die Komfortzone verlassen und nur außerhalb dieser Zone geschehen die großen Dinge. Ja, das ist ja so ein Zitat. Great things never came from comfort zones. Große Dinge sind nie in der Komfortzone entstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob das spiegelverkehrt ist, aber falls doch, da steht das Gleiche nochmal. Bei mir ist es spiegelverkehrt. Das ist der erste Hinweis, dass die Annette was damit zu tun hat mit der Predigt. Sie hat uns nämlich diese Karte hier vor einer Weile, haben wir die von der bekommen. Zurück ins wahre Leben. Bei so Entscheidungen, ja, gerade auch bei jungen Menschen, da darf, glaube ich, absolut auch gerne eine Portion Abenteuerlust mit dabei sein. Bestimmt war das bei den Jüngern auch ein Stück weit mitgeschwungen. Aber das Wichtige ist natürlich, dass man Gott mit da reinnimmt. Der Ruf von Jesus, der kann ja auch ganz krass sein. Ich bewundere Leute, die so voll im Leben stehen, die eine Familie, Haus, Beruf haben, auch sonst engagiert sind und plötzlich einem Ruf folgen, ihr Haus verkaufen, den Job kündigen und nach Peru gehen, um da auf einer Krankenstation zu arbeiten. So gerade geschehen bei Pitt Werner und seiner Familie. Oder ich weiß jetzt nicht, ob es Peru war, vielleicht war es auch Chile. Einige wissen das wahrscheinlich besser. Aber sowas finde ich krass. Aber ich möchte auch klar sagen, sowas muss es auch nicht sein. Ja? Wir brauchen uns auch jetzt keinen Deutsch schlecht zu fühlen oder unter Druck zu setzen, irgendwas besonders Großes machen zu müssen. Vielleicht ist es bei dir überhaupt nicht dran oder erstmal nicht dran. Und dann kannst du auch ganz entspannt bleiben. Du musst nicht in die Mission gehen, vielleicht nie. Vielleicht und ziemlich sicher ist bei dir auch erstmal das Naheliegende dran, bis dir irgendwas anderes klar wird. Ja, wenn du einen Ehepartner hast, vielleicht Kinder, wenn du Vater bist oder Mutter, dem an erster Stelle nachzukommen, da deine Leidenschaft, deine Liebe reinzustecken. Oder wenn du gerade ein Studium oder eine Ausbildung angefangen hast, dich darauf zu konzentrieren. Wichtig ist, wie unsere Einstellung, unsere Bereitschaft grundsätzlich ist, Jesus Raum zu geben, und dass wir auch bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen und nicht jetzt aus Bequemlichkeit oder Egoismus irgendwas nicht tun. Great things never came from comfort zones. Ja, Jesus möchte mit jedem von uns so seine persönliche Geschichte schreiben. Das kann durchaus anstrengend werden. Aber es fängt damit an, erstmal im Kleinen treu zu sein. Und egal wie groß Aufgaben werden, sie werden ja übrigens auch dann nur einen Wert haben für Gott und letzten Endes auch für andere, wenn man diese Aufgaben nicht irgendwie tut aus eigenem Ruhm. Und die Frage jetzt zu diesem Gedanken an dich und mich: Wie ist das bei dir so mit der Bereitschaft? Ist unsere Antenne auf Empfang oder haben wir es uns bequem gemacht und die Antenne abgeschaltet? Ist bei dir, lass uns dafür bereit sein, wenn Jesus uns ruft. Ja, dann möchte ich jetzt gerne noch auf den zweiten Gedanken eingehen, der mir auch beim Lesen gekommen ist. Jemand hat eben geschrieben, wie haben die Zurückgebliebenen reagiert? Schatz, das warst du ja. Wie haben die Zurückgebliebenen reagiert? Das habe ich mich auch immer gefragt oder oft gefragt, wenn ich diese Verse gelesen habe, wo die ihre Väter verlassen. Ja? Das ist doch nicht richtig von Jesus, dass er die von ihren Vätern wegholt. Sie haben doch Verantwortung, sich zu kümmern. Die Väter werden kurzerhand sitzen gelassen, mit den kaputten Netzen und mit den Fischen. So eine Arbeit ist doch Teamwork. Ob das jetzt Jona, der Vater von Petrus und Andreas, ob der überhaupt in der Lage war, alleine das Boot ins Wasser zu schieben, ja, oder auf den See rauszufahren. Gut, in Markus, in der Stelle von Markus, da steht bei dem Vater Zebedäus, dass der noch andere Arbeiter hatte. Das war wohl anscheinend schon eine was größere Firma. Aber ich kann mir vorstellen, dass da trotzdem auf dem Firmenschild schon stand, Zebedäus und Söhne Fischhandel GmbH oder sowas ähnliches, ja. Die können doch nicht einfach sowas machen. Es war doch geplant, dass die das mal übernehmen und die Eltern versorgen und dann sowas. Das haben die doch seit Generationen so gemacht. Und was die da jetzt vorhaben, das, was soll denn daraus werden? Ja, das waren so Gedanken, das war so der Gedanke. Und als ich dann den folgenden Brief in einem Buch gefunden habe, das Buch heißt Der Bullerbü-Komplex, hat uns Annette letztens geschenkt. Also ich habe es noch nicht ganz durch, aber zur Hälfte. Sandra hat das ganz gelesen und ja, wir können das empfehlen für alle Eltern. Das handelt ja, davon, dass nicht alles perfekt sein muss. Ja? Dass man nicht den Anspruch haben soll, dass immer alles perfekt läuft, weil das tut es sowieso nicht. Und es handelt einfach von der Kunst, es gut sein lassen zu können. Jedenfalls in diesem Buch, da fand ich, der Autor, Lars Mandelko heißt der, der schreibt an verschiedenen Stellen in dem Buch, die sind da irgendwie so reingestreut, so imaginäre Briefe, meistens an irgendwelche Personen aus der Bibel. Und einen Brief hat er an Jona, den Vater von Petrus und Andreas, geschrieben. Und als ich den Brief gelesen habe, da habe ich zumindest so eine Teilantwort darauf bekommen, was wir vielleicht daraus lernen können. Und er hat den an diesen Vater geschrieben und irgendwie ja auch an uns und zumindest an jeden, der sich da jetzt angesprochen fühlt. Diese Gedanken, die sind einmal an Eltern gerichtet von Kindern, also auch an mich selber. Eltern von Kindern, die erwachsen werden und eigene Entscheidungen treffen, wo es um Entscheidungen geht, die uns als Eltern vielleicht zunächst nicht nachvollziehbar sind oder nicht so sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber vielleicht können wir diesen Gedanken aus dem Brief auch auf uns so als Gemeinde anwenden. So das Verständnis der Jüngeren durch Ältere, wenn es zum Beispiel um das Verhalten geht von Jüngeren, wie sie ihren Glauben, dass sie ihren Glauben vielleicht anders leben oder ausleben, als man das kennt oder als man das vielleicht als richtig so empfindet. Wo man vielleicht denkt, das muss so oder so sein, das andere ist nicht richtig oder nicht gut. Ich meine damit jetzt nicht irgendwelche zentralen Wahrheiten, ja, sondern einfach so das Wie und das Was und das Miteinander. Zum Beispiel um persönliche Zeugnisse in der Anbetungsstunde geht, die für manchen vielleicht irgendwie da nicht hingehören, für andere aber doch ja, einfach ein Teil davon sind, Gott Ehre zu geben durch persönlich Erlebtes. Ich möchte aber gar nicht mehr dazu sagen. Ich würde mir einfach wünschen, dass es dazu beiträgt, dass für uns alle, für mich an allererster Stelle, was dabei ist, dass wir alle miteinander offen und ehrlich sind zu uns selber und dass wir einfach zulassen, dass Gott unser Herz berühren und verändern darf. Lieber Jona, ich könnte verstehen, wenn du diesem Jesus den Rücken gekehrt hättest. Du hast dein Leben lang und hart gearbeitet, warst Fischer wie dein Vater und dein Großvater. Einer von denen, die mit ihrer Hände Arbeit eine Familie über Wasser halten. Früh raus, bei jedem Wetter, stundenlang Netze flicken und säubern. Natürlich gab es viele schöne Momente, der Sonnenaufgang über dem See Genezareth, ein guter Fang, Reden mit anderen Fischern. Vor allem aber war die Arbeit notwendig, die Familie musste was zu essen haben. Und eine Fischerfamilie seid ihr nun mal gewesen. Bestimmt warst du stolz auf deine Söhne Simon und Andreas, die hineingewachsen waren in dieses Leben, in diesen Beruf, die mit dir auf den See fuhren. Von dir haben sie gelernt, das Wetter einzuschätzen, mit Boot und Netzen umzugehen und den Fang nach Hause zu bringen. Sie waren die Zukunft der Familie. Und dann kam Jesus und brachte alles durcheinander an einem einzigen Tag. Kommt mit mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Was für ein Humbug, aber ins Herz dieser jungen Männer gesprochen. Alle jungen Leute haben ja solch eine Phase von Idealismus und Aufbruch. Eine Zeit, in der sie empfänglich sind für große Ideen. Aber normalerweise geht die vorbei, wenn die Verantwortung kommt für die eigenen Kinder. Hätte dieser Jesus nicht ein paar Jahre später vorbeikommen können? Nicht mal die Netze eingeholt haben sie noch, sind einfach losgezogen. Und da saßt du, allein mit der Arbeit wie früher, als die Jungs noch klein waren. Nur warst du nicht mehr so jung wie früher. Der Rücken tat schon weh und du warst froh gewesen über die beiden starken jungen Männer, die mit angefasst haben. Er hat dir deine Söhne genommen, hat sie umgarnt mit seinen Ideen von einer besseren Welt. Sie sind ihm ins Netz gegangen. Das kann doch nicht gut gehen. Menschenfischer, was soll denn das sein? Jünger, das ist doch kein Beruf. Davon wird auch keiner satt. Ich frage mich, ob du später Kontakt hattest zu deinen Söhnen. Ob dieser Bruch geheilt ist. Was du wohl gedacht hast, als die anderen Fischer am See erzählt haben, dass dieser Jesus Tausenden von Menschen zu essen gegeben hat, obwohl es eigentlich nur 2 Fische waren und 5 Brote, die er zur Verfügung hatte. Und deine Söhne sind dabei gewesen, haben sie gesagt. Hast du dich abgewendet? Oder bist du stolz gewesen auf die beiden, die nicht der Arbeit gefolgt sind, sondern der Idee von einer besseren Welt? Hast du dich gefragt, ob das vielleicht doch geht, ganz anders zu leben als du und dein Vater und dein Großvater? Ob man davon satt werden kann? Oder vielleicht sogar noch etwas anderes als satt? Konntet ihr die Knoten in der Familie lösen? Ich wünsche es dir. Ich erlebe es heute, wie unsere Kinder ein anderes Leben suchen als das geplante. In unseren Zeiten lässt sich ein Berufsleben fast nicht mehr planen. Die Arbeit und das gute Leben und eine bessere Welt sind ineinander verwickelt wie ein altes Fischernetz. Viele sind darin gefangen. Ich hoffe es für dich und ich hoffe es für uns, dass wir die Knoten lösen können. Petri Heil. Ja, das sind 2 Fragen, möchte ich zum Schluss nur noch zeigen und mir euch mit in die neue Woche geben, in die nächste Zeit. Bist du bereit, wenn Gott dich ruft? Und zu dem zweiten Gedanken, bist du bereit, eigene Vorstellungen und Vorlieben zurückzustellen, wenn die nachfolgende Generation auf eine andere Art Jesus nachfolgt? Oder wenn Jüngere ihren Glauben anders leben? Ja, damit möchte ich schließen und wünsche euch von Herzen eine gute, gesegnete Woche.